Hallo. Schönen guten Morgen, liebe Geschwister. Ich freue mich, so mit halbem Herzen heute hier zu sein. Ich bin total gern immer bei euch. Ich habe mir aber schwer getan jetzt die Tage. Ich war krank, habe mich ein bisschen rausgequält, habe eigentlich die Predigt meinem Bruder schon geschickt. Und der hat sie mir mit Dank wieder zurückgeschickt. Der hat irgendwie habe ich das Gefühl, das ist eine heiße Kartoffel, die will niemand so richtig haben. Und jetzt bleibt es halt an mir kleben irgendwie. Ich wünsche euch auch viel Spaß damit. Nein, Spaß beiseite. Genau. Ich bin jetzt auch nicht todkrank oder so. Ich bin froh, dass ich da bin. Der hat auch Kraft gegeben und denke ich, gibt auch Freude zum Reden. Und es ist tatsächlich ein schwerer Text. Es ist ein Text, der mich selber auch echt schon getroffen hat. Und also das Wort Gottes ist eben ein lebendiges Schwert, das uns hinterfragt, das uns sticht, das wehtut, das schneidet. Und es ist auch gut so. Wir brauchen das alle. Und genau. Wo ist mein Bruder? Er hat irgendwie aus dem Skript gar nichts mitgenommen. Ich hoffe, dass ich das heute irgendwie rauslesen kann. Aber es sind eigentlich sehr klare und einfache Gedanken, finde ich. Genau. Ich bin der Bruder von Andreas. Ich sollte mich kurz vorstellen. Andreas Angerer. Ich bin Mittelschullehrer und habe eine recht interessante Klasse momentan. Genau. Wird immer besser irgendwie, habe ich das Gefühl. Schon das zweite Jahr jetzt. Ich bete noch kurz. Vater im Himmel, wir kommen zu dir, dem allmächtigen Gott, dem Schöpfer des Himmels und der Erde. Und wir sind kleine vergängliche Menschen und wir wollen heute dein Wort anschauen. Danke, dass du in deinem Sohn so freundlich zu uns geredet hast und uns so liebst und uns diese Liebe gezeigt hast in deinem Sohn. Und wir wollen aber auch die schweren Worte annehmen von dir, auch die vielleicht harten Worte oder auch die Kritik. Ich bitte dich, dass du uns echt auch veränderst, dass du unsere Herzen auch erforscht und zu uns redest und dass du auch zu jedem einfach sprichst. Bitte rede du. Gib mir jetzt auch Weisheit und Führung, einfach was zu sagen ist und was nicht. Danke, dass du da bist, dass du uns kennst und trotzdem lieb hast. Bitte segne uns und rede zu jedem Einzelnen. Danke, Herr. Amen. Genau, die neue Predigtreihe von euch ist Malachi, der Prophet Malachi. Und der Malachi war der letzte Prophet aus dem Alten Testament, bevor der Johannes der Täufer aufgetreten ist und den Weg für Jesus bereitet hat. Und man könnte jetzt schon auch gleich mal, ohne dass man es gelesen hat, darauf schließen, dass der Malachi definitiv was zu sagen hat. Ich meine, das sind die letzten Worte vor 400 Jahren Stille, bevor Gott nichts mehr sagt zu seinem Volk. Und das ist schon sehr, sehr interessant und deswegen ist es auch so ein wichtiges Buch, dass es uns letzten Endes auch vielleicht auch darauf vorbereitet, auf das zweite Kommen des Herrn. Weil die Christenheit wartet schon sehr, sehr lange auf das zweite Kommen Jesu. Schon 2000 Jahre. Petrus, Paulus waren alle in der Erwartung, dass Jesus wiederkommt. Und man könnte auch sagen, es zieht sich. Aber wir leben jetzt in einer Zeit, die in einer großen Spannung ist. Und ich denke, dass der Malachi da definitiv auch zu uns reden kann, uns auch auf dieses Kommen vorzubereiten. Und dass wir da nicht unvorbereitet sind. Genau. Ich habe die Überschrift gewählt, das war eigentlich nur ein Arbeitstitel. Ich bin dann hinten gefragt worden, was ist denn der Titel von deiner Predigt? Arbeitstitel, mir ist wirklich nichts anderes eingefallen. Schrott für Gott? Fragezeichen. Schrott für Gott? Fragezeichen. So ein geflügeltes Wort fast schon. Ich weiß nicht, die meisten kennen das vielleicht. Werdet dann schon noch hören, warum der Titel, warum das so heißt. Es kommt im Text direkt vor. Ich lese einfach mal die Verse. Und dann ist eh schon das meiste geklärt. Malachi 1, Vers 6. Ein Sohn soll seinen Vater ehren und ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man sich? Wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu euch Priestern, die meinen Namen verachten. Ihr aber sprecht, wodurch verachten wir denn deinen Namen? Dadurch, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speise. Ihr aber sprecht, womit opfern wir denn Unreines? Dadurch, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist für nichts zu achten. Denn wenn ihr ein blindes Tier opfert, so haltet ihr das nicht für böse. Und wenn ihr ein lahmes oder ein krankes opfert, so haltet ihr das auch nicht für böse. Bring es doch deinem Fürsten. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest oder dass er dich gnädig ansehen werde?", spricht der Herr Zebaoth. "So bittet doch Gott und seht, ob er uns gnädig sei. Denn meint ihr, nachdem solches von euch geschehen ist, werde euch gnädig ansehen?", spricht der Herr Zebaoth. "Dass doch einer unter euch die Türen zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe keinen Gefallen an euch", spricht der Herr Zebaoth, "und das Opfer von euren Händen ist mir nicht angenehm. Denn vom Aufgang der Sonne bis zum Niedergang ist mein Name herrlich unter den Heiden, und an allen Orten wird meinem Namen geopfert und ein reines Opfer dargebracht. Denn mein Name ist herrlich unter den Heiden", spricht der Herr Zebaoth. "Ihr aber entheiligt ihn damit, dass ihr sagt, des Herrn Tisch ist unheilig und sein Opfer ist für nichts zu achten. Und ihr sprecht, sieh, welch eine Mühsal, und bringt mich in Zorn", spricht der Herr Zebaoth, "denn ihr bringt herzu, was geraubt, lahm und krank ist, und bringt es da zum Opfer. Sollte mir solches gefallen von eurer Hand", spricht der Herr, "verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein gutes männliches Tier hat und es gelobt, aber dem Herrn ein fehlerhaftes opfert. Denn ich bin ein großer König", spricht der Herr Zebaoth, "und mein Name ist gefürchtet unter den Heiden." Genau, ich habe vielleicht nur eine ganz kurze Einleitung, aber stell dir vielleicht mal vor, du machst deine Arbeit wie ganz normal im Arbeitsleben, du machst dein Ding auf deine Art und Weise und dein Chef kommt zu dir und kritisiert dich. Irgendein Detail, was nicht passt. Er sagt, das ist vielleicht nicht gut gelaufen jetzt, das solltest du vielleicht mal überdenken, das ist nicht so gut gegangen. Wie würdest du reagieren? Ich habe mir jetzt so gedacht, wenn jetzt mein Chef oder meine Chefin auf mich zukommen würde und das irgendwas auszusetzen hätte, ein Detail an meiner Arbeit, ich glaube, ich würde mich instinktiv wehren. Also ich würde direkt widersprechen, denke ich, so schätze ich mich ein. Weil ich versuche schon, meine Sachen gut zu machen und gewissenhaft zu machen. Und ich würde es erstmal hinterfragen, glaube ich. Ich würde mich auf den Schlips getreten fühlen. Und schlimmer wäre aber noch, wenn jetzt dein Chef zu dir kommen würde und sagen würde, du, deine ganze Arbeit, ich bin mit deiner kompletten Arbeit unzufrieden. Also die ganze Arbeit von dir, ich habe die jetzt mal genau angeschaut, ich bin damit echt, echt unzufrieden. Das wäre schon hart, das wäre ein Hammer eigentlich. Ja? Also wenn man sowas in der Arbeit kriegen würde, dann müsste man schon sagen, wow, das ist ein echter Hammer, das muss ich erstmal, da würde ich gleich erstmal gar nichts sagen, das würde ich mir erstmal nur im Kopf gehen lassen und am nächsten Tag vielleicht dann so richtig zurückschlagen. So. Aber noch härter wäre, wenn jetzt der Chef sagen würde, mir gefällt deine Arbeitshaltung nicht. Also nicht nur das, was du machst, sondern so deine Arbeitshaltung, wie du deine Arbeit machst, so dein Charakter, in dem du deine Arbeit machst. Das wäre so ungefähr, würde ich sagen, die schlimmste Kritik, die man so bekommen könnte vom Chef. Und ich denke, da wird sich jeder wahrscheinlich wehren, außer er weiß wirklich, er hat sich überhaupt keine Mühe gegeben und er will eigentlich gar nicht den Job machen. Das wäre schon eine harte Kritik. Und dieser Text, wir haben den ja alle jetzt gelesen auch, ist so eine Kritik Gottes. Erstmal an den Priestern, aber auch an seinem Volk. Es ist eine Kritik. Es ist eine Kritik und es kommt auch sofort Widerspruch. Also Gott lässt es durch den Propheten aufschreiben, das Volk wehrt sich sofort. Ja, was haben wir denn falsch gemacht? Wir machen doch alles. Wir opfern, wir bringen die Opfer. Es passt doch alles. Ja? Wir machen doch alles, was du sagst. Was ist die Aufregung? Und ich denke, dass Gott sicher nicht das zum Spaß gesagt hat, weil er einfach ins Herz schaut. Ich meine, jeder kann Opfer bringen, jeder kann Fünfe reinschmeißen in den Klingelbeutel, jeder kann auch was zum Glauben sagen, auch theologisch richtige Sachen. Aber Gott sieht tiefer, Gott schaut in unser Herz. Und ich denke, das ist immer wichtig, dass wir Gott an unser Herz ranlassen. Äußere Sachen kann man immer toll machen, das kann immer glänzen, aber es ist wichtig, dass Gott will unser Herz letzten Endes und er will unser Herz erreichen und auch prüfen, ob wir die Dinge, aus was für einem Herzen wir diese Dinge für ihn tun. Und der erste Vers ist gleich mal schon auch eigentlich ganz, ganz klar, das ist so schön, wie klar Gott redet. Er macht keine Rätsel, er sagt, ein Sohn soll seinen Vater ehren, ein Knecht seinen Herrn. Bin ich nun Vater, wo ist meine Ehre? Bin ich Herr, wo fürchtet man mich? Spricht der Herr Zebaoth zu den Priestern, die meinen Namen verachten. Und dann kommt die Frage, worin verachten wir dich? Gott ruft zunächst die Obersten und Priester zur Verantwortung, um sie zu richten, da sie die Aufgabe hatten und auch die Autorität hatten zu richten. Und Die Obersten in Gottes Haus sollten wissen, dass jemand über ihnen ist, dem sie Rechenschaft schulden. Weil es sehr, sehr schnell geht, dass man sehr selbstsicher wird in Dingen, auch wenn man lange vielleicht leitet, und dass Gott auch den Leitern oder den Ältesten oder den Predigern oder jedem, der Verantwortung trägt in der Gemeinde, dass jeder weiß, okay, er hat jemand über sich, der ihn prüfend anschaut auch, der nicht alles toll findet, der einen prüft. Und interessant ist auch, dass Gott hier nicht mit irgendeinem Namen auftritt, sondern mit dem Namen Herr Zebaoth. Herr Zebaoth ist der Kriegsname Gottes. Also das ist der Name Gottes, der bedeutet Herr der Herrscher. Und der sagt, pass mal auf, ich bin nicht dein netter Onkel, ich bin der, der ein riesiges Heer anführt. Und ich komme jetzt in den Namen zu dir, weil hier einiges nicht passt. Also das ist schon auch eine unterschwellige Drohung, dass Gott hier nicht auftaucht als der Nette, sondern als der Herr Zebaoth, der Herr der Herrscher. Und der quasi an die Tür klopft und sagt, Moment, das ist keine Kriegserklärung, aber es ist eine gewisse Drohung, steckt da drinnen. Weil er das Gefühl, nicht nur das Gefühl hat, dass seine Ehre, und das ist, finde ich, ein hartes Wort oder ein gewichtiges Wort, seine Ehre in den Dreck gezogen wird. Und jetzt bringt er eben dieses Bild vom Sohn oder von den Kindern und von dem Knecht oder von dem Diener. Und es ist normal, dass ein Sohn oder eine Tochter den Vater oder die Mutter eben ehrt und ihnen Liebe und Respekt erweist und ihnen Geschenke macht oder sie ehrt zu Weihnachten oder zum Muttertag oder zum Geburtstag und redet und einfach oder Demut zeigt, ja, oder einfach auch die Dinge tut, die Eltern eben möchten. Natürlich gelingt es nicht, und ich weiß es genau, mein Bruder auch, wir haben uns teilweise total krass gegen unsere Eltern aufgelehnt früher. Und es war auch ein großer Part, wo Gott uns, denke ich, auch Buße geschenkt hat. Und es wird auch immer stärker. Also ich weiß, ich bin Lehrer, ich bin nicht weltfremd. Kinder verhalten sich teilweise gar nicht mehr so gegenüber den Eltern. Aber es ist doch eigentlich das Natürliche, dass Kinder eine gewisse Ehrfurcht vor den Eltern haben und ihnen Ehre erweisen. Genauso ist es eben mit dem Meister, mit dem Chef. Wir wissen es, dass wenn du in der Arbeit die ganze Zeit mit deinem Chef rumdiskutierst und nicht lieferst und einfach die Arbeit nicht gut machst und alle Kritik von dir weiß, dass du deinen Job einfach nicht lange hast. Ja, welcher Chef diskutiert schon gerne? Also außer er weiß oder er macht es gerne, aber der diskutiert schon gerne mit seinen Untergebenen, vor allem wenn er weiß, er ist gerecht und er macht es gut. Also es ist eigentlich ganz normal, dass man eine gewisse Ehrfurcht hat vor seinem Chef und einfach auf ihn eingeht und sich was sagen lässt. Ist schon interessant, dass Gott überhaupt mit diesen Bildern kommen muss zu uns und uns das mal wieder, um mal wieder ein paar Sachen einzurenken, sage ich jetzt mal. Ich habe jetzt mal die Frage gestellt, ist Gott ein Vater? Ist Gott ein Vater? Oh ja, er ist der einzige Gott, der sich so uns so einen Namen anbietet. Es gibt sonst keinen Gott, der sich Vater nennen lässt. Und wir sind nicht nur seine Diener und Knechte, das auch. Gott will auch, dass wir ihm dienen und dass wir ihm auch demütig dienen. Aber wir dürfen sogar seine Kinder sein. Also es ist schon gewaltig. Wir sind nicht nur Knechte und Sklaven. Ich meine, Paulus bezeichnet sich als ein Sklaven Christi. Das ist sehr, sehr demütig und hat unglaublich viel für Jesus gearbeitet, aber er ist Kind. Das ist das Größte, was wir sein können. Kind Gottes. Das ist das Schönste und Größte und das größte Privileg. Und das können wir uns auch nicht verdienen. Das ist einfach ein wunderbares Geschenk. Und Jesus lehrte eben auch so beten, unser Vater, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Und das ist interessant, dass Jesus nicht sagt, euer Vater im Himmel, er sagt, unser Vater im Himmel. Also selbst er hat zu Gott respektvoll geredet. Also er hatte eine gewisse Ehrfurcht in diesem Gebet, auch für ihn, obwohl er Gott ist. Und es ist sehr schön, wie er uns das gelehrt hat, eben zu Gott zu reden. Gott ist aber auch ein liebevoller und gnädiger Vater, wie wir in dem verlorenen Sohn sehen, der sich nach seinen verlorenen Söhnen und Töchtern sehnt. Also auch wenn du jetzt gerade vielleicht wegläufst vor Gott, er sehnt sich nach dir. Er wartet nicht mit Schwefel und Feuer auf dich und will dich vernichten. Er sehnt sich nach dir, wenn du gerade vor ihm wegläufst. Und er vergibt gerne. Er wartet mit offenen Armen auf dich. Das ist der Vater. Das ist ein unglaublich mächtiges und schönes Bild. Er ist auch der Vater, der uns wie Schafe behütet, wie seinen Augapfel. Er behütete ihn wie seinen Augapfel, 5. Mose 32. Und ein Vater, der uns täglich Brot und Nahrung und Kleidung gibt. Und ein Vater, der sagt, seid stille, ich werde für euch kämpfen. Wir müssen uns nicht permanent wehren und rechtfertigen und entschuldigen oder alles irgendwie alle Kämpfe gewinnen. Nein, Gott sagt, 2. Mose 14, seid stille, ich werde für euch kämpfen. Ich bringe Sachen zurecht, die du vielleicht nicht ändern kannst. Wir dürfen zu ihm sogar Papa sagen. Ich weiß, dass manche in der Gemeinde auch so beten, das finde ich sehr, sehr schön. Zu dem Abba, das ist Papa, also Hebräisch Papa, Römer 8, Vers 15. Der Geist gibt uns die Liebe zu Gott, dass wir Abba sagen dürfen. Und auch ein Vater, der uns zu Erben macht, der uns mit einsetzt in das himmlische Erbe, was wir überhaupt mit nichts verdient haben, mit gar nichts. Er will uns zu Erben machen, seines Reiches. Die kleine Herde wird am Ende siegen und erben. Und er ist auch der, der uns befreit hat von der Sklaverei, der Sünde und des Bösen und der Mächte der Finsternis, die mächtig sind auf dieser Erde. Das muss man niemandem erzählen. Und er hat uns befreit durch seinen Sohn. Er hat seinen Sohn geopfert, um uns zu befreien von diesen unglaublichen Mächten, gegen die wir keine Chance hätten. Und er hat diesen Sieg davongetragen, aber durch ein sehr mächtiges, das größte Opfer, das jemals jemand gebracht hat. Und wir haben auch einen Vater, dessen Gnade täglich neu ist. Hast du gestern was Falsches gesagt, gedacht, gesehen? Seine Gnade ist täglich neu, Klagelieder 3. So gnädig ist er und barmherzig ist er. Aber er ist auch ein Vater, der zu fürchten ist. Er ist auch zu fürchten. Er züchtigt an jeden Sohn, den er aufnimmt, heißt Hebräer 12, 6. Oder erzogen, wie ein Mann seinen Sohn erzieht, 5. Mose 8. Sind wir ohne Züchtigung, so sind wir ausgestoßen und nicht Kinder, Hebräer 12, Vers 8. Und ich denke, das kann auch jeder, der schon ein bisschen länger im Glauben ist, auch hat es schon erlebt, dass er von Gott auch gezüchtigt worden ist, ja, dass Gott ihn auch mal hart behandelt hat, dass er ihn auch mal gezeigt hat, dass er wirklich zu fürchten ist und dass die Sünde uns nichts Gutes liefert, dass sie uns kaputt macht oder auch andere Menschen und dass wir davon die Finger lassen müssen. Und die besten Beispiele dafür, wie Gott auch seine Kinder züchtigt, gerade die, die er am liebsten hat oft, sind Jakob, Josef, Mose, David, allesamt hart erzogen, mussten durch Schweres gehen, haben in den Tälern gelebt des Lebens zunächst mal, bevor sie Gott gebraucht hat und erhoben hat. Er hat sie wirklich hart durch Täler geschickt. Und die haben sich oft gefragt, wie kann denn das sein? Warum lässt du das jetzt zu? Warum muss ich jetzt hier durch? Die Psalmen sind randvoll davon. Und deswegen ist Gott auch zu fürchten. Er ist nicht nur ein netter Onkel, der uns die ganze Zeit streichelt und alles gut findet. Und er fragt auch, bin ich denn nicht ein Meister? Wie geht ihr mit euren Meistern um? Bin ich nicht auch ein Meister? Ja, er ist ein absoluter Meister. Er ist der Werkmeister aller Dinge. Wenn ich nur hier alles zunächst anschaue, Werkstoff, Holz, ist unglaublich. Es gibt nichts Vergleichbares wie Holz. Das ist aus der Natur, hat Gott geschaffen. Die Blumen, wer kann solche Blumen machen? Ja, Kunstblumen vielleicht. Sonne, Mond und Sterne. Es ist nicht nur ein schönes Kunstwerk wie Van Gogh, die Sternnacht, wunderschön. Ist, ich weiß nicht, 100 Millionen wert, das Bild Sternnacht von Van Gogh, aber es ist nur ein Bild. Das, was Gott gemacht hat, ist ein System, das so groß ist, dass wir uns nicht vorstellen können. Ein schneller PC müsste knapp 100 Jahre nur zählen, um die Sterne zu zählen. Zählen, 1, 2, 3, 4, nicht irgendwie die Namen sich merken. Er nennt sie alle mit Namen, gibt ihnen ihre Bahn, ihr Alter, ihren Platz. Und es ist ein äußerst stabiles System, das seit Jahrtausenden läuft wie ein Uhrwerk. Auch unser Sonnensystem ist extrem stabil und es ist extrem genau. Also ein unglaublich exaktes System. Die 12 Naturkonstanten, die das Leben hier auf der Erde ermöglichen, sind unglaublich präzise Zahlen. Gott ist ein Meister. Er ist ein Werkmeister, er ist der größte Künstler, den es überhaupt gibt. Und der Körper ist dasselbe in klein. Der Mikrokosmos ist genauso komplex wie das Universum und ist genauso randvoller Wunder wie das riesige Universum. Wir können es eigentlich, es ist schwer zu ergründen, wie es so funktioniert. Ein OP-Helfer, mit dem ich mal über den Glauben geredet habe, der hat mal gesagt, ich habe ihn gefragt, ob er an Gott glaubt, hat er gesagt, ja. Und dann habe ich ihn gefragt, wie er darauf gekommen ist. Und dann hat er gesagt, er hat lang genug beobachtet, wie Ärzte den menschlichen Körper operieren, was der Körper für Selbstheilungskräfte hat, wie das alles funktioniert, wie fein es abgestimmt ist. Er hat dann gesagt, ich habe den Satz nie vergessen, er ist mal durch den Urwald gegangen und da waren zwei Bretter im rechten Winkel zusammengenagelt. Und dann hat er gesagt, genauso wenig wie das Zufall sein kann, zwei Bretter im rechten Winkel, um viel weniger kann der menschliche Körper Zufall sein. Niemand kann sowas erschaffen. Also zwei Bretter im rechten Winkel, das versteht jeder, die fallen nicht aufeinander und dann fallen Nägel rein, das ist ganz klar. Aber der menschliche Körper ist so viel komplexer als zwei Bretter. Und das hat er so auf den Punkt gebracht. Er hat gesagt, er hat es lang genug beobachtet. Er war kein Christ, aber ich habe das Gefühl gehabt, er ist auf dem Weg dorthin gewesen. Und es würde zu lang dauern, die Tierwelt, die Pflanzenwelt, Essen, Trinken, Geschmackszellen, Zähne, Zunge, Speichel, nur damit wir essen können, kann es Zufall sein. Und es macht auch noch Spaß. Essen ist spannend, Geschmack ist spannend. Oder der Mensch und seine Leistungen, Seele, Geist, Wille, Humor, Kunst, Kultur, Wissenschaft, Musik. Gott lässt uns die Dinge selber erfinden. Er hätte auch alles fertig machen können, schon alles fertig. Das Akkordeon, die Lieder, alles schon fertig. Nein, er gibt uns die Fähigkeit, Dinge zu erfinden. Was für ein Künstler, der noch seinen Geschöpfen die Freiheit gibt, auch Künstler zu sein, Erfinder zu sein, Wissenschaftler zu sein. Genial. Was für ein Meister. Was für ein gewaltiger Meister. Und diese Dinge, ich habe es mir heute gedacht, heute früh bei meinem Bruder, die Katze, allein wenn ich die Katze anschaue, wie die sich verhält, da könnte man stundenlang zuschauen und sich denken, Wahnsinn, was für ein Geschöpf. Ja, wer denkt sich sowas aus? Alle Dinge, die von Gott geschaffen sind, sind vollkommen in sich. Alle Dinge. Ob das kleine Blatt draußen ist oder die Katze oder die Maus oder der Mensch, sie sind vollkommen geschaffen. Und er ist wirklich, er hat Ehrfurcht verdient. Er hat wirklich Ehrfurcht verdient. Was können wir schon? Verglichen damit, was können wir schon? Wir halten uns oft für so stolz und für so toll. Er hat Ehrfurcht verdient. Und auch Lob und Dank und Anbetung. Er hat es einfach verdient, weil er das gemacht hat, weil er die Dinge geschaffen hat. Er hat sich alles ausgedacht. Und der Paulus sagt es so schön, in ihm leben und weben und sind wir. In ihm leben und weben und sind wir. Das trifft so. Wir sind nicht aus uns selber. Das ganze Universum ist ein Gewebe, das unglaublich genial und perfekt ist. Und er ist der Erschaffer und der sich es ausgedacht hat. Paulus sagt noch, ihr seid sein Werk, geschaffen zu guten Werken, die er uns zuvor bereitet hat, dass wir darin wandeln sollen. Also wir sind sein Werk, jeder Mensch ist sein Werk. Auch wenn du vielleicht gerade unzufrieden bist mit dir, vielleicht passt irgendwas nicht, vielleicht ist irgendwas nicht perfekt. Doch, Gott hat sich dich so ausgedacht. Mit all deinen vielleicht Fehlern und Flaws, sagt man im Englischen, es gehört auch dazu. Alles hat seinen Flaw. Egal, wo man hinschaut. Es gibt nichts Perfektes auf dieser Erde. Und das ist auch gut so. Gott wollte das auch so. Aber du bist ein Original. Das ist viel wichtiger, als eine Kopie zu sein von irgendwas. Ja? Eine Kopie. Gott will Originale und keine Kopien. Und deswegen sollten wir wirklich auch vielleicht neu auch, und ich vergesse es auch so oft, ihm zu danken, ihn zu loben. Ich bin da oft sehr schwach drin und es ist so wichtig, dass wir es tun, um ihm neu diese Ehre auch zu geben und dadurch auch neu, ein Stück weit neue Ehrfurcht zu bekommen. Weil Ehrfurcht und Freude, das haben wir heute Abend mal gehört, das schließt sich nicht aus. Also wenn wir Gott neu danken und ihn anerkennen und ihn mal die Sachen genau anschauen, ihn preisen für die Dinge, die er geschaffen hat, das weckt Ehrfurcht, aber auch Freude. Man kann sich wieder neu freuen über die Dinge. Es ist nicht alles selbstverständlich. Genau. Vers 7. Damit, dass ihr opfert auf meinem Altar unreine Speise, ihr aber sprecht, womit opfern wir Unreines? Damit, dass ihr sagt, der Tisch des Herrn ist für nichts zu achten. Ich habe mir so gedacht, vielleicht haben sie gesagt, wir haben doch rituell alles richtig gemacht. Wir haben doch alles gemacht, was du gesagt hast. Hier, Dienstagvorschrift. Hier, da sind deine Vorschriften. Bumm, haben wir alles so gemacht. Dienst nach Vorschrift. Kennt ihr, das ist ein Schimpfwort, Dienst nach Vorschrift. Das ist ein Schimpfwort. Niemand hat Bock auf Dienst nach Vorschrift. Wenn du mal irgendwie was angeleitet hast und Leute mitgemacht haben, so mit so einer Haltung, ja gut, dann machen wir das halt, so wie du das sagst. Ja, keiner hat darauf Bock. Ja. Alles, was gut ist, ist auch irgendwie mit Motivation gemacht, also mit Freude. Dinge sind immer nur gut, wenn sie irgendwie mit Freude, mit Motivation gemacht sind, wenn sie von Herzen kommen. Und so widerwillige Sachen, niemand kann damit was anfangen. Und Gott sagt das jetzt eben über den Tisch des Herrn, und das ist schon auch so eine Sache, wenn man das jetzt auf uns im Neuen Testament vielleicht überträgt, der Tisch des Herrn. Ich habe schon an das Abendmahl auch gedacht, und dass wir das einfach oft nicht wichtig nehmen, ja, dass wir vielleicht, Gott will uns begegnen, Gott will uns im Abendmahl begegnen, und er begegnet uns auf einer besonderen Weise. Das ist nichts, wie soll man das sagen? Jesus hat uns zwei Symbole gegeben, die Taufe und das Abendmahl. Im Alten Testament gab es hunderte von Symbolen, hunderte unterschiedlicher Opfer, hunderte, ganz, ganz viele Sachen. Er hat es reduziert auf zwei, aber die sollten wir wirklich auch ehren. Es sind besondere Symbole, und es sind Dinge, in denen er uns tiefer begegnen will. Er begegnet dir auch in der Stille. Wenn du daheim in der Bibel liest, ist es super. Oder wenn du daheim Lobpreis machst, ist es super. Aber in der Gemeinschaft, und auch wenn wir dieses Opfer von Jesus neu anschauen, das wird nie langweilig. Ich kann es sagen, ich habe mir auch schon oft gedacht, boah, wenn man so hingeht, denkt man sich, ja, kenne ich alles. Aber er begegnet uns neu. Und das ist was unglaublich Schönes. Es ist das, was unsere Seele neu stärkt. Es ist das, was unsere Seele mit neuer Liebe zu ihm ausrüstet. Und auch Ehrfurcht. Weil wenn du das Opfer ansiehst und wenn du hörst zum Beispiel, wie Geschwister über das Opfer reden, das ist mir heute so gegangen, das berührt einen, das lässt einen nicht kalt. Und deswegen sollten wir diese Symbole wirklich ehren. Es sind nur zwei, die er uns gegeben hat, aber sie sind mächtig. Er begegnet uns, auch in der Taufe. Die Taufe ist ein mächtiges Symbol und das Abendmahl auch. Gott und Jesus wollen, dass wir uns an dieses Opfer erinnern. Und bevor ich es vergesse, weil es geht die ganze Zeit eigentlich um das Opfer, und ich habe mich dann schon erstmal so gefragt, warum ist es Gott eigentlich so wichtig? Ja? Dieser Opferkult im Alten Testament, warum ist ihm das so wichtig? Dass da auch reine Tiere gebracht werden? Warum legt er das so Wert drauf? Habe ich mir irgendwie so gefragt, und das ist mir heute im Abendmahl eigentlich klar geworden. Ihm ist es wichtig, weil jedes Opfer, das im Alten Testament gebracht worden ist, war ein Bild für seinen Sohn. Es hat hingewiesen auf das Opfer, das er bringen wird. Er konnte nicht mehr geben. Er hat sich selber das Herz rausgerissen. Und wenn die Priester das so gelangweilt machen, ja, so, ja gut, dann nehmen wir halt so ein blindes Tier hier, dann opfern wir das, dass du deine Ruhe hast. Was ist das für eine Haltung? Also ist mir eigentlich heute Abend mal nochmal klar, was ist das für eine Haltung, wenn wir so zu Gott sagen, ja gut, dann hast du halt deinen Sohn geopfert. Ja, schön, dann feiern wir jetzt das, dann singen wir ein bisschen und dann trinken wir Kaffee zusammen. Das ist, glaube ich, für Gott furchtbar, ja? Wenn er weiß, okay, ihr habt keine Ahnung, was ihr ohne meinen Sohn machen würdet. Wie tief ihr fallen würdet, was passieren würde ohne meinen Sohn und ohne das Opfer. Bitte schätzt es. Zeigt mir Liebe, und ich zeige euch meine Liebe schon die ganze Zeit, jeden Tag. Und deswegen, glaube ich, war ihnen das total wichtig, dass die Hohenpriester, aber auch das Volk Gottes und auch wir, dass wir nicht locker und leichtfertig damit umgehen, dass wir das nicht für selbstverständlich nehmen. Es ist nie selbstverständlich. Die Vergebung Gottes ist nie selbstverständlich. Aber es geht so schnell, und ich bin voll mit drin. Es geht so schnell, dass wir sagen, ja, kenne ich alles, und es ist mir langweilig. Aber wir sollten es in Ehren halten. Und ebenso die Intimität mit Gott. Er will nicht, dass wir irgendwas abspielen. So, ja, jetzt muss ich wieder die Bibel lesen. Er will unser Herz haben. Er will lieber ein paar Worte ehrlich mit ihm geredet in der Stille, lieber ein ehrliches Gespräch, als wenn du irgendwas runterratterst. Das ist so interessant. In der Bibel gibt es zwei Arten von Menschen. Es gibt die eine Beziehung mit Gott haben und die tatsächlich mit ihm im Gespräch sind, auch wenn es nicht immer schöne Gespräche sind. Und es gibt Leute, die nur äußerlich irgendwas Religiöses runterrattern. Der Saul zum Beispiel hat überhaupt keine Gespräche mit Gott. Da ist nichts aufgeschrieben, irgendein Gebet von ihm Richtung Gott. Einmal hat er Samuel um Vergebung gebeten. Der David ist das Bild dafür für Menschen, die Gott wirklich lieben und die mit ihm reden, die mit ihm in Kontakt sind. Und das ist das, was er sich wünscht. Und darum geht es auch im Gottesdienst letzten Endes, auch bei den Opfern, mit uns in Kontakt zu kommen. Und eben auch, dass wir ehrlich mit unseren Sünden, unsere Schuld umgehen, weil die Opfer sind ja für unsere Schuld da. Das ist ja nicht irgendwie, jetzt machen wir irgendwas Rituelles, damit es gemacht ist, sondern es geht da um unsere Schuld. Und dass wir einen Ort haben, wo wir sie hinbringen können. Und deswegen ist es eben so wichtig, auch, dass wir das halt verstehen. Und dass es auch mit Ehrfurcht zu tun hat, in gewisser Weise. Weil es muss immer jemand sterben. Es ist ja nicht so, dass man jetzt ein Glas Wasser hinstellt und dann passiert halt nichts. Es hat ja immer mit Tod zu tun. Jetzt im Vers 8. Denn wenn ihr ein blindes Tier als Opfer darbringt, ist es etwa nicht böse? Und wenn ihr ein lahmes oder krankes darbringt, ist es nicht böse? Bring es doch deinem Statthalter. Meinst du, dass du ihm gefallen werdest und dass er dich freundlich ansehen werde? Spricht der Herr Zebaoth. Das ist eigentlich so auch klar. Mein Bruder und ich, wir haben mal zu Weihnachten, das war nichts so Ruhmreiches, aber ist ein gutes Bild dafür. Wir hatten mal keine gescheiten Geschenke. Und unsere Mama, die ist sehr gut im Kochen. Die kann wirklich, wirklich gut kochen. Die ist sogar Meisterin. Auf jeden Fall, die kann das wirklich. Ja. Und wir haben so alte Kochbücher gefunden, irgendwo in einem Regal. Altes Zeug, was sie auch nie angeschaut hat, weil sie gesagt hat, sie kann das. Und da haben die eingepackt und ihr halt zu Weihnachten unter den Baum gelegt. Und wir würfeln dann immer und dann geht jemand hin, holt ein Geschenk, macht es auf und dann muss man raten, für wen es ist. Und dann kam halt das erste Kochbuch, das war noch so, schön, danke, sehr lieb von euch. Und dann nach dem dritten, vierten Kochbuch, dann wurde es dann nicht mehr so schön. Ja. Dann war es ziemlich, ziemlich ruppig und dann wurde sie auch sauer und dann hat sie auch gemerkt, dass es alles alte Bücher sind, die sie schon hatte. Ja. Das waren alles Bücher aus ihrem Bücherregal. Und es war so, ja, Schrott einfach, ja. Schrottgeschenke. Und wir wollten sie auch ärgern, ganz ehrlich, das war schon Absicht auch, aber wir hatten auch keine gescheiten Geschenke und es war irgendwie auch lustig an dem Abend. Aber das ist so ein bisschen das, was wir oft, wie wir mit Gott umgehen. Schrott für Gott, ja, das passt schon, hau ich doch den Fünfer rein, das passt schon. Der Theo Lehmann hat es mal gesagt, das ist brutal, ich spreche es jetzt nicht aus. Aber er hat mal gesagt, wenn du denkst, ja, dass du mit deinen 5 Mark, damals waren es noch Mark, wenn du denkst mit diesen 5 Mark, dass es ein echtes Opfer ist für Gott, weißt du, was du mit den 5 Mark machen kannst? Die kannst du dir... Haben wir alle verstanden? Ja. Zitat Theo Lehmann. Ich möchte nicht sagen, 5 Euro sind für manche auch ein Opfer. Ja? Es kommt immer drauf an. Aber ein Opfer muss auch ein Stück weit, ich habe das immer so gehört, muss auch wehtun. Sonst ist es kein Opfer. Wenn ich immer nur irgendwie so ein bisschen hier, Gott, hier, kriegst du noch ein bisschen was, das ist irgendwie so, wärst du dann zufrieden, wenn jemand sagt, ey, ich liebe dich total, aber er haut dir jedes Mal so ein 10-Cent-Stück hin, wenn du was brauchst oder so, ja? Oder besucht dich nicht, wenn du krank bist oder so. Ja, was ist das irgendwie? Schrott für Gott? Nein, Gott ist das Beste wert, das Beste aus unserem Leben. Das soll auch das symbolisieren. Die Opfer, die halt ohne Makel sind. Es symbolisiert seinen Sohn, aber wir sollen ihm das Beste geben. Er gab sein Bestes, Johannes 3, Vers 16, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab. Er hätte auch einen Engel schicken können. Das hätte uns aber nicht erlöst. Er hat seinen einzigen Sohn geopfert. Und das ist für mich schon so ein bisschen die Frage, und ganz ehrlich, ich fühle mich da genauso ertappt, also falls ihr euch ertappt fühlt, ich weiß nicht, aber ich fühle mich da schon ertappt. Geben wir ihm nicht oft die letzten müden Gedanken am Tag, die letzten Atemzüge von dem anstrengenden Tag, die letzten müden Gebete nach irgendeinem Actionfilm oder nach einem Fußballspiel, wo wir mit voller Power dabei waren, Alter, waren die wieder gut heute, 7-0 gegen Bochum, wow, das ist echt super. Ja? Und so das, Gott, danke, gute Nacht. Ist es so das, was wir für ihn haben? Oder unseren Urlaub, unsere Hobbys, unsere Partys, unsere Klamotten, haben wir da nicht tatsächlich sehr, sehr viel mehr Geld übrig? Sind wir doch mal ehrlich. Haben wir nicht, sorry, das ist jetzt so, es wird plötzlich irgendwie still, gell? Aber ich hab gesagt, das ist eine heiße Kartoffel. Niemand wollte es predigen. Gut, dann mach's ich. Planen wir nicht unsere Sachen minutiös genau, unsere Geschäfte, Pläne, Urlaube, Hobbys, Studium, Hausbau, alles, planen wir das nicht mega exakt genau? Und Gottes Sache? Was ist mit Gottes Sache? Um was? Da geht's um was. Und bei Gottes Sache geht's um was. Wissen wir nicht alle, dass wenn Menschen verloren gehen, werden sie ewig getrennt sein von Gott, ewig verloren gehen? Da geht's um was. Für was verwenden wir unsere Kreativität, unseren Eifer, unsere Gedanken, unsere Freude, unsere Zeit auf, unsere Talente? Für Geld und Karriere? Ja. Man muss es so sagen, die meisten verbrauchen 90% ihrer Fähigkeiten, die sie von Gott haben, ja, für ihr Ding. Am Ende, was haben wir am Ende dann davon? Eine Hand voller Sand, sagt Paul Gerhardt in einem Lied. Am Ende bleibt nichts übrig. Jesus sagt aber, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Setzt euch zuerst ein und alles andere wird euch zufallen. Ist doch dumm, wenn man seine Talente einsetzt für Dinge, die nicht bleiben. Das wird alles im Feuer aufgehen. Vielleicht schon eher, als wir denken. Alles, was wir hier auf der Erde uns zurechtbauen und basteln, das bleibt nicht. Und alles, was wir aber für Gott tun, und wenn es nur ein Becher Wasser ist, für sein Kind, das wird er uns belohnen, sagt Jesus direkt. Wenn es nur ein Becher Wasser ist, das wir dem Kind Gottes schenken. Und ich weiß, es sind harte Gedanken, aber es gab so viele coole Geschwister und in der ganzen Geschichte gab es so coole Männer und Frauen Gottes, die wussten, hey, ich setze meine Talente für Gott ein. Und es waren am Ende auch die Gewinner. Beispiel Wilberforce, ein genialer Politiker, der hat sich echt erst so überlegt, oh Mann, hey, soll ich jetzt wirklich mich dafür Gott einsetzen? Ich habe einen Ruf zu verlieren. Ich kenne übrigens den Premierminister von England. Der denkt, ich bin nicht ganz dicht. Aber er hat sich gegen die Sklaverei eingesetzt. Und warum? Weil er gesagt hat, vor Gott sind alle Menschen gleich. Egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft. Und er kämpft dafür. Und er hat 18 Jahre dafür gekämpft. Und er hat es abgeschafft. Mit John Newton zusammen. Er hat auch seinen Ruf aufs Spiel gesetzt. Aber er ging in Gottes Geschichte ein. Er wird ewig sich freuen mit vielen, vielen Geschwistern aus anderen Ländern, ja, in der Ewigkeit, die er auch gerettet hat aus der Sklaverei. Eine unglaubliche Freude. Wir sollten auf die Party dort schauen. Genau, setzen wir doch unsere Talente zuerst mal für Gott ein und unsere Kraft und unser Geld, soweit wir halt können. Aber es bringt so viel mehr Freude, als wenn wir es nur, und ich spreche auch aus Erfahrung, wenn wir es nur für uns einsetzen, das macht keinen Spaß. Das macht keine Freude. Und genau, Vers 9. Und nun bittet doch Gott, dass er uns gnädig sei. Von euch ist solches geschehen. Meint ihr, er werde euch freundlich ansehen, spricht der Herr Zebaoth? Das ist so, das versuche ich meinen Schülern oft beizubringen, wenn Schüler so mega respektlos rüberkommen, immer nur so fordern, ja, Mann, ey, ich habe keinen Bock, ich will das nicht machen. Dann, also wenn jemand zu mir in dem Ton kommt, dann spiegel ich ihm das oft mal und rede genauso mit ihm. Und das hört sehr, sehr schnell auf. Also innerhalb von einer halben Minute ist es vorbei. Weil niemand wird gern respektlos behandelt. Weder wir noch Gott. Und es ist schon so, Gott sagt uns da auch in dem Text letztens, hey, wenn du von mir keinen Respekt hast, bekommst du auch keinen Respekt von mir. Ich werde deine Gebete auch nicht ernst nehmen. Ich werde dich nicht ernst nehmen. Und ich werde auch deine müden Opfer auch nicht annehmen. Ich werde sie nicht annehmen. Wir denken immer, Gott muss alles nehmen. Nein, er hat keins Opfer nicht angenommen, weil es ein schlechtes Opfer war. Er nimmt nicht alles an. Und manchmal müssen wir auch dann sagen, Herr, meine Haltung dir gegenüber, meine Furcht oder meine, Ehrfurcht dir gegenüber war einfach schlecht. Ich möchte echt umkehren. Ich möchte mich ändern. Ich möchte neu dankbar sein. Ich möchte dich mal wieder neu loben. Ich möchte die Dinge mal wieder gescheit machen, für andere zu beten. Ich möchte mal wieder wirklich mein Bestes für dich geben, nicht nur so, ja, so einfach so gezwungenermaßen irgendwas für dich machen. Gott sagt dann, es wird noch härter, im Vers 10, dass doch einer unter euch die Tür zuschlösse, damit ihr nicht umsonst auf meinem Altar Feuer anzündet. Ich habe keinen Gefallen an euch, spricht der Herr Zebaoth, und das Opfer von euren Händen ist mir nicht angenehm. Schon krass, er sagt, hey Leute, bevor ihr jetzt mir sowas, so ein Theater bringt, schließt zu, macht euch nicht die Mühe, zündet das Feuer nicht an auf dem Altar, ich habe keinen Bock auf sowas. Sperrt lieber ab, macht lieber nichts, bevor ihr im Theater aufführt. Und das ist schon auch hart. Es gibt Gottesdienste, es gibt christliche Dienste, es gibt Lieder, es gibt tolle Dinge, die aber nicht, wo Gott nicht eingeladen ist. Es gibt viel Christliches und da muss man, und das ist so wichtig, dass man bei sich selber anfängt und schaut, mache ich das für Gott noch? Ja? Singe ich überhaupt noch für Gott? Predige ich für Gott? Predige ich für die Menschen oder predige ich für mich selber? Mache ich die tollen Dinge oder machen wir das Ganze, ist Gott noch dabei? Ist er noch eingeladen? Geht es um ihn oder geht es um uns? Geht es um Organisation oder um irgendwas Tolles? Und es ist so wichtig, dass wir das immer mal wieder, wenn wir das Haus mal immer wieder einreißen und wer hat es gesagt? Zwingli hat es gesagt, im Namen des dreieinigen Gottes lasst alles los. Das ist cool. Man muss mal wieder alles loslassen und sagen, Herr, wir müssen neu anfangen, es geht um dich. Gib mir, mein Sohn, dein Herz, Sprüche 18, Vers 17. Er will unser Herz zuallererst, bevor wir ihm irgendwas anderes bringen, irgendwelche tollen Werke oder Geld oder Anstrengungen, das Herz. Wir müssen neu zu ihm in die Stille kommen. Und da ist der David so ein wunderbares Vorbild, weil er immer wieder neu sein Haus eingerissen hat. Er hat immer wieder neue Buße getan und hat gesagt, Herr, prüfe mich, ja? Prüfe mein Herz, ob ich auf gutem Wege bin, führe mich auf ewigen Wege. Der Mann Gottes, also der Mann nach dem Herzen Gottes sagt es, prüfe mein Herz und erkenne, ob ich auf gutem Wege bin und führe mich auf ewigen Wege. Er hat es mit einberechnet, dass er auf dem bösen Weg ist und er war es auch, immer mal wieder. Und was aber so schön an ihm ist, und das ist für mich, finde ich, das Wichtigste bei all der Kritik, dass wir können das nicht von uns aus. Wir können nicht Gott gefallen aus unserer eigenen Kraft. Wir können es nicht sagen, ich reiß mich jetzt zusammen, ich spiele jetzt die Cajon, übrigens demnächst mit Gottesfurcht. Tok, tok, hört ihr das? Ja, jetzt ist es mit Gottesfurcht. Vorher war es nicht mit Gottesfurcht, hört sich genau gleich. Oder? Also versteht ihr, wir können das nicht. Das Schöne ist, im Psalm 51, und es ist schön, dass der Psalm ist uns überliefert worden, nicht im Psalm, nachdem er ein Kaugummi geklaut hat, nicht nachdem er falsch geparkt hat, sondern nachdem er richtig krass gesündigt hat. Richtig krass. Brutal. Brutaler geht's nicht. Sagt er, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz. Gib mir einen neuen, beständigen Geist. Einen willigen Geist. Also einen Geist, der mit Freude dir dient. Darum geht's Gott. Und da ist auch die Furcht mit drinnen. Und es ist so wichtig, dass wir ihm dienen in diesem neuen Geist, in seinem Geist. Und der David hat es so wunderbar gesagt, ich kann es nicht. Ich bin völlig verdorben vor dir. Vergib mir und schenke mir einen neuen, willigen Geist, in Liebe und in Freude dir zu dienen. Und nicht gezwungenermaßen, weil damit kann wirklich niemand was anfangen, weder wir noch Gott. Und das ist auch das Schöne am Glauben, dann macht es auch wieder Spaß. Also Gott wirklich mit ganzem Herzen und in einem willigen Geist ihm zu dienen, das ist was Wunderschönes. Es gibt nichts Schöneres auch für ein Geschöpf, wenn wir das dürfen, Gott zu dienen in seiner Kraft. Ich kürze ab. Das war der Vers 13, darum geht es eigentlich darum. Und ihr sprecht, siehe, welch eine Mühsal, und facht das Feuer an, spricht der Zebaoth. Und ihr bringt herzu, was geraubt, lahm und krank ist, und bringt es da zum Opfer. Sollte mir solches gefallen von eurer Hand, spricht der Herr. Also ist genau das so mühsam. Das ist alles so schwer und so langweilig. Also in der Haltung, wenn wir in der Haltung dienen, dann müssen wir was ändern. Das ist das, was Gott einfach nicht gefallen kann. Wenn alles so eine Mühsal ist und jetzt müssen wir ihm wieder das Feuer anzünden, das ist ekelhaft. Also muss für Gott ekelhaft sein und man selber fühlt sich auch schlecht dabei. Und wie eben gesagt, Psalm 51 ist eine wunderbare Kehrtwendung, wo David neu Feuer fängt für Gott. Vers 14, verflucht sei der Betrüger, der in seiner Herde ein gutes männliches Tier hat und es gelobt, aber dem Herrn ein fehlerhaftes opfert. Denn ich bin ein großer König, spricht der Herr Zebaoth, und mein Name ist gefürchtet unter den Völkern. Und das war vorher auch nochmal, den Satz möchte ich auch nochmal kurz sagen. Denn im Vers 11, denn vom Aufgang der Sonne bis zu im Niedergang ist mein Name herrlich unter den Völkern und an allen Orten wird meinem Namen ein Räucheropfer und ein reines Opfer dargebracht, denn mein Name ist herrlich unter den Völkern, spricht der Herr Zebaoth. Das ist eine Vorausschau, dass die Heiden Gott erkennen werden, dass sie an Jesus glauben werden. Die Heiden wussten nichts von Gott, aber das ist eine Voraussicht darauf, dass Gott sieht es schon kommen, dass die Heiden gerettet werden, dass der Name Jesus unter den Heiden gepredigt wird. David hat es auch vorausgesehen, ein Volk, das mich nicht kannte, dient mir. Die Söhne der Fremde kommen mit Zittern aus ihren Burgen, Psalm 18. Oder die nichts davon gehört haben, werden verstehen, Jesaja 52. Und es ist so schön, dass wir da schon mit drin sind. Also in dem Malachi werden wir genannt. Wir hätten keinen Teil an Gott. Wir sind nicht aus Gottes Volk. Aber er hat uns durch Jesus gerufen und wir durften ihn erkennen. Und es ist so wunderbar, dass Gott die Heiden nicht vergessen hat. Das war schon lange sein Plan. Dass durch das Volk Israel, durch seinen Sohn, die Heiden auch erreicht werden. Und genau nochmal zurück zum Vers 14, ist schon echt eine harte Warnung, wenn wir sagen, wir haben nichts für Gott. Weil Jesus drückt es in dem Gleichnis mit den Talenten nochmal aus. Also er sagt, der eine hat 10 Talente, der andere hat 5 Talente, der andere hat ein Talent. Gott weiß, wie viele Talente jeder von uns hat, aber Gott will, dass wir sie gebrauchen. Der das vergraben hat, das ist der verflucht ist hier. Ja? Das ist der, wo Gott sagt, hey, du böser und fauler Knecht. Gebrauchen wir die Talente, die Gott uns gibt. Und für Gott und für unseren Nächsten. Dafür sind sie da. Sie sind nicht für uns da. Es geht nicht um uns. Es geht nicht um uns. Wir sind geschaffen für dich, sagt der Augustinus. Herr, du hast uns geschaffen für dich. Und unsere Seele ist so lange in Unfrieden, bis sie Frieden findet in dir. Du bist würdig zu nehmen Macht und Reichtum, Weisheit und Stärke, Ehre und Ruhm und Lobpreis, Offenbarung 5. Gebrauchen wir es für ihn. Und ich komme zum Schluss, zum Resümee. Ja, erstens ja, ich denke, wir können das vielleicht gemeinsam sagen, wir haben teilweise vor Gott echt die Ehrfurcht verloren, auch vor den ewigen Dingen. Und Gott will das nicht. Er sagt in 1. Petrus auch, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist, kann man nicht wegdiskutieren, das ist im Neuen Testament. Der zweite Punkt, ja, wir haben oft mehr Lust an weltlichen Dingen als an Gott. Es ist oft so. Wir sind menschliche Wesen, die das Sichtbare sehen und nicht das Unsichtbare. Und wir sind oft, hängen oft an den sichtbaren Dingen. Aber 1. Johannes 2, habt nicht lieb die Welt, denn wer die Welt lieb hat, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Ja, dritter Punkt, uns sind oft die ungläubigen Leute egal und auch was auf sie zukommt. Uns sind sie oft egal, denn das müssen wir oft zugeben. Und es steht auch in der Bibel, unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, Hebräer 12, Vers 29. Oder weil Gott zu fürchten ist, suchen wir Menschen zu gewinnen. Und vierter Punkt, ja, wir haben oft sehr menschliche Motive oder Schlechtes in unseren Herzen. Jeder sollte sich prüfen, jeder prüfe sich selbst, heißt. Und fünftens, ja, wir sind oft nicht bereit für das zweite Kommen des Herrn. Wir sind oft gerade mal bereit für das nächste Fußballspiel oder für das nächste tolle Event. Und wir denken da gar nicht dran, wir schieben es oft weg. Matthäus 24, damit wir stark werden, zu stehen vor des Menschen Sohn. Das steht nicht einfach da, ja, ja, passt schon, dann kommt der Aufzug und nimmt uns mit. Das glauben wir, dass Jesus uns mitnimmt. Aber trotzdem, auf dass wir stark werden, zu stehen vor des Menschen Sohn, wir sollen uns auch darauf vorbereiten. Auf dass wir nicht zu Schanden werden, wenn er kommt, heißt es auch. Also es ist auch wichtig. Und wir haben diese Seiten Gottes oft weggedrängt. Und wir müssen bekennen, all unsere Gerechtigkeit ist wie ein schmutziges Kleid. Unsere Sünden tragen uns davon wie der Wind, Jesaja 64. Und es ist so wichtig, auch mal wieder diese Seite von Gott zu hören und zu sehen und es an sein Herz ranzulassen. Aber ich möchte schließen mit dem Vers, wir können wirklich so dankbar sein, es gibt nur einen, der wohlgefällige Opfer bringen kann. Wir können das nicht. Es gibt nur einen, der wohlgefällige Opfer bringen kann. Und in Hebräer heißt es, weil wir solch einen hohen Priester haben, Jesus, den Sohn Gottes, der die Himmel durchschritten hat, so lasst uns mit Freimut, und das ist so schön, mit Freude, mit Freimut hinzutreten zum Thron der Gnade, wenn uns Hilfe not sein wird. Wenn wir merken, es stimmt nicht, wenn wir merken, wir haben die Furcht Gottes nicht, wenn wir merken, wir haben keinen Bock auf Gottesdienst, wenn wir merken, ich will einfach nur mir dienen, ich will einfach nur meinen Spaß haben, wenn es so ist, dann ist er da und sagt, komm mit Freude, mit Freimut zu meinem Thron der Gnade und fang neu an. Und wollen wir das vielleicht mitnehmen, dass wir neu anfangen bei ihm und uns das neu schenken lassen. Das war die heiße Kartoffel. Ich bete noch. Vater im Himmel, dein Wort ist wirklich brennend heiß und wir sind es oft nicht. Wir sind oft sehr, sehr lau und halbherzig. Und Herr, niemand mag halbherzige Menschen, niemand mag Halbherziges, niemand mag lauwarmes Essen. Herr, wieso sollte dir das gefallen? Vergib uns, wo wir dir so halbherzig gedient haben oder dich halbherzig geliebt haben oder halbherzig dir dienen. Vergib uns. Und ich möchte dich bitten, erforsche uns, jeden Einzelnen für sich, wo er steht. Und ich bitte dich auch, schenk uns diesen willigen Geist, dieses brennende Herz, das der David hatte, dass wir die restliche Zeit, die wir hier haben, wirklich mit ganzem Herzen für dich leben. Und danke, dass du uns mit brennendem Herzen liebst. Du bist ein Backofen voller Liebe. Und du hast alles gegeben und du liebst uns trotz uns. Danke für deine große Liebe und dass wir aus dir Liebe schöpfen dürfen, Herr. Wir haben nichts von uns aus. Bitte segne uns und verändere uns. Amen.